Liebe Humanismus- und Philosophie-Interessierte, ich möchte heute ein wenig über Hans Alberts Religionskritik reden. Zum einen, weil der kritische Rationalist und Aufklärer Hans Albert, der im Oktober 2023 102-jährig verstorben ist, nicht nur als Name in Erinnerung bleiben sollte, sondern weil es verdient hat, auch mit seinen Ideen weiterzuwirken. Und zum anderen, weil er gerade im Bereich der Religionskritik eine eigene Mischung aus gedanklicher Klarheit, unermüdlichem Fleiß und gediegener Sachkenntnis an den Tag gelegt hat, die ich für vorbildlich halte und dies im Laufe seines langen Lebens über Jahrzehnte hinweg und bis ins hohe Alter. Albert ist ja nicht nur durch das Münchhausen-Trilemma und durch seine Rolle im sogenannten Positivismusstreit hervorgetreten. Also Münchhausen-Trilemma hat mit der vergeblichen Suche nach Letztbegründungen zu tun, wo man ja immer nur entweder in einem Zirkelschluss landet oder in einem infiniten Regress oder aber das Begründungsverfahren an einer mehr oder minder willkürlichen Stelle abbrechen muss. Also das heißt, man läuft entweder im Kreis herum oder man findet kein Ende oder naja, man bricht es halt ab. Positivismusstreit, daran sei kurz erinnert, da hat Hans Albert ja die Position des kritischen Rationalismus vertreten gegen Theodor W. Adorno, der für die sogenannte kritische Theorie angetreten war. Und in diesem Positivismusstreit war ja keiner von beiden ein Positivist, auch Hans Albert nicht. Na gut, also er ist nicht nur durch das Münchhausen-Trilemma und durch den Positivismusstreit hervorgetreten, sondern auch durch soziologische und ökonomische Bezüge in seiner Philosophie, wobei er stets das Prinzip der kritischen Prüfung betont und eingefordert hat. Also nicht etwa ja durch irgendwelche Dogmen, auf der Grundlage von Dogmen an die Sache heranzugehen, sondern immer die Fehlbarkeit unserer Modellvorstellungen im Blick zu behalten. Fallibilismus nennt man das, also sich bewusst sein, dass man Fehler machen kann, dass Erkenntnisse vorläufig sind, weiterhin geprüft werden müssen. Naja, und daraus abgeleitet dann eben schrittweise Verbesserungen zu erzielen, im Theoretischen wie im Praktischen. Aber der Hans Albert hat eben nicht nur gesellschaftsphilosophisch gewirkt, sondern auch im weltanschaulichen Bereich beim Thema Religionen, vor allem im Christentum und besonders bei Schriften einflussreicher Theologen. Da hat er Maßstäbe der kritischen Prüfung angewandt, viel stärker als Karl Popper, der sich beim Thema Religion immer eher zurückgehalten hat. Und zurückgehalten hat sich Hans Albert da nun gar nicht, im Gegenteil. Es hat ihm noch mit über 90 Jahren sichtlich Spaß gemacht, theologische Elaborate auseinanderzunehmen und darauf hinzuweisen, dass die Menschen in diesem Bereich Trugschlüsse, Inkonsequenzen, begriffliche Unklarheiten, also letztlich intellektuelle Verfehlungen aller Art in Kauf nehmen, wie sie es in keinem anderen Lebensbereich tun würden. Damit hat sich Albert natürlich auch unbeliebt gemacht und wie viel er damit letztlich bewirkt hat, ist schwer zu sagen. Die strikte Rationalität seiner Betrachtungen hat sicherlich viele Gläubige abgeschreckt, die sich in ihren emotionalen Bedürfnissen dann wahrscheinlich nicht verstanden gefühlt haben und vermutlich oft der Meinung waren, dass Albert am gelebten Wesen der Religion vorbeischreibt und sie gar nicht trifft. Aber nun ja, das ist wohl ein allgemeines Problem philosophischer Religionskritik und schwer zu vermeiden. Jedenfalls hat Albert selbst bis ins hohe Alter seinen Humor behalten bei aller Kritik. Auch das übrigens ein Unterschied zu Karl Popper. Vieles zu Hans Albert ist auf der reich ausgestatteten Homepage des Hans-Albert-Instituts zu finden, das 2020 aus der Giordano-Bruno-Stiftung heraus gegründet wurde, zu seinem 99. Geburtstag. Das hat er also noch erlebt. Etliche seiner späten Aufsätze will ich auch erwähnen, die sind in der Zeitschrift Aufklärung und Kritik erschienen, die von der Gesellschaft für kritische Philosophie, GKP, in Nürnberg herausgegeben wird. Das ist eine populärphilosophische Zeitschrift, deswegen weise ich immer gerne darauf hin, mit kritisch-rationalem Profil und immer wieder auch mit religionskritischen Beiträgen, deutschsprachig. Und nun ja, das gibt's in dieser Mischung ja nicht mehr so oft. Okay, das war im Wesentlichen die Vorrede. Jetzt will ich konkret auf einige Inhalte von Alberts Religionskritik eingehen. Und naja, da er so viel geschrieben hat, muss ich eine Auswahl treffen. Ich beschränke mich auf Zusammenfassungen von drei Büchern und einem Aufsatz. Und ich beginne mit einem Buchtitel von 1979, Das Elend der Theologie, kritische Auseinandersetzung mit Hans Küng. Ich denke, Hans Küng ist auch heute noch ein Begriff. Er war einer der einflussreichsten katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Lebensdaten 1928 bis 2021. Ist etwa 2,5 Jahre vor Hans Albert verstorben. Und es ist leider nie zu einem großen öffentlichen Streitgespräch zwischen beiden gekommen, sehr wohl aber zum schriftlichen Schlagabtausch, und zwar im Gefolge von Küngs Büchern Christsein von 1974 und Existiert Gott von 1978. Hans Küng hatte damals in den 70er Jahren Schwierigkeiten mit der Deutschen Bischofskonferenz, die die katholischen Glaubensinhalte in seinen Büchern nicht angemessen und vollständig wiedergegeben sah, hatte auch Schwierigkeiten mit dem Vatikan, der ihm dann in Gestalt der Glaubenskongregation letztlich die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen hat im Dezember 1979, weil er die Unfehlbarkeit des Papstes in Frage gestellt hatte und sich auch nicht zu einer Rücknahme dieser Kritik an der katholischen Kirchendoktrin bewegen ließ. Küng war also einer der moderneren Theologen, die schon damals eine Brücke bauen wollten zwischen dem Denken der Moderne und der christlichen Religion. Plakativ und theologisch etwas unsauber könnte man sagen, Hans Küng war der bekannteste Protestant in der katholischen Kirche, und seine Schriften haben zwei oder drei Generationen von Menschen beeinflusst, die glauben wollten, aber die nicht naiv glauben wollten. Und gerade mit so einem hat sich unser Hans Albert also angelegt. Sein Buchtitel »Das Elend der Theologie« erinnert übrigens an das 11 Jahre zuvor, also 1968, erschienene Werk des Philosophen Joachim Karl, »Das Elend des Christentums«. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das Ziel Küngs war ein rational verantwortbarer Gottesglaube. Dass das gelingt, ist eben nicht selbstverständlich durch die geistesgeschichtliche Verfasstheit der Neuzeit. Und diese Ausgangssituation, die schildert Hans Albert gleich zu Beginn seines Buches, Seite 17, wie folgt. Der Glaube an Gott ist in der Neuzeit angesichts der philosophischen Kritik und der Resultate wissenschaftlicher Forschung, auf die sie sich stützen konnte, immer stärker in die Defensive geraten. Das moderne Weltbild scheint mit einem solchen Glauben und daher auch mit dem Christentum nicht vereinbar zu sein. Seit mindestens zwei Jahrhunderten sieht sich die christliche Theologie vor Fragen gestellt, die sie nicht beantworten kann, ohne erhebliche Anpassungsleistungen zu erbringen. Sie hat oft große Schwierigkeiten, die Zugeständnisse, die zu machen sie sich veranlasst sieht, dem normalen Gläubigen nahezubringen. Die Geschichte des theologischen Denkens der letzten zwei Jahrhunderte ist durch die Herausforderungen geprägt, die sich aus dem Erkenntnisfortschritt der Wissenschaften und ihrer philosophischen Verarbeitung ergeben haben. Und Albert schreibt weiter, Seite 18, dabei entstehen Kompromissformen des Glaubens, die unter mancherlei Gesichtspunkten nicht uninteressant sind, vor allem auch deshalb, weil in ihnen eine gewisse diplomatische Virtuosität, eine Art kirchenpolitischen Balancekunststücks zu erkennen ist. Soweit dieses Zitat. Das ist vor 45 Jahren geschrieben und das ist ja im Wesentlichen so geblieben. Mit dem Unterschied vielleicht, dass die Auseinandersetzung mit religiösen Gedankensystemen in der Regel heute gar kein Aufreger mehr ist, weil das gar nicht mehr so viele Leute beschäftigt, also weil sich der Wirkungskreis des religiösen Denkens eingeengt hat. Viele interessiert es eben einfach nicht mehr, aber wer sich dafür interessiert, der kann hier gute Anregungen finden. Ja, aber wie hat Küng eigentlich argumentiert? Also schon in seinem ersten älteren Buch Christsein betont er das Grundvertrauen, das wir als Menschen gegenüber der Wirklichkeit brauchen, das wir als Ausgangspunkt nehmen, ein Ausgangspunkt, der jedem Menschen zugänglich ist. Denn Küng will sich ja dem kritischen Denken der Neuzeit stellen und er will nicht einfach Glaubensaussagen autoritär behaupten, sondern begründen. Und er sieht auch, dass die Vernunft alleine nicht zur Gotteserkenntnis führt. Das war eine frühere Position gewesen, die sogenannte natürliche Theologie. Aber das ist Küng klar, dass das nicht geht und auch, dass Gottesbeweise nicht funktionieren, wie ja insbesondere Immanuel Kant gezeigt hat. Das akzeptiert er und er landet dann bei einer Ausgangssituation, die er als Patt beschreibt, nämlich die Existenz Gottes ist nicht beweisbar, sie sei aber auch nicht widerlegbar. Und er sieht also dann, so inszeniert er das, den Gottesglauben und den Atheismus als zwei Optionen, zwischen denen man wählen muss. Den Atheismus bringt er immer schnell in Verbindung mit Nihilismus und mit Rationalismus, der dann vielleicht das Wesentliche, das Existenzielle des menschlichen Lebens verfehlt. Aber es gibt eben diese zwei Optionen, man muss sich entscheiden. das ist ein Wagnis und wenn man sich für Gott entscheidet, muss man sich eben darauf einlassen und so. Und sein zentrales Argument lautet dann, ja, wenn es Gott gibt, dann ist das Grundvertrauen, von dem wir ausgegangen sind, berechtigt und begründet. Und im anderen Fall, da mag man das Grundvertrauen vielleicht haben, aber dann ist es letztlich unbegründet und ja und haltlos und ziellos und dann drohen eben Verlassenheit, Angst und Verzweiflung. Also es geht um den letzten Grund, um die Begründung des Grundvertrauens, um den damit verbundenen letzten Halt. Und Küng setzt sich in diesen Büchern ja dann, das ist sehr reichhaltig, mit vielen Richtungen und Denkern auseinander. Und in Existiert Gott insbesondere auch mit dem kritischen Rationalismus. Das weiß er schon, dass das eine für ihn gefährliche Gegenposition sein könnte. Und die ordnet er ein als einseitig ausgerichtet. Das übersehe eben die Vielschichtigkeit der Wirklichkeit, wenn man also nur rationalistisch an die Gottesfrage herangeht. Stattdessen empfiehlt er eine innere Rationalität. Er unterscheidet zwischen äußerer und innerer Rationalität. Und diese innere Rationalität, die zeige dann die Begründetheit des Vertrauens im Vollzug. Also man lässt sich sozusagen auf den Gottesglauben ein und dann stellt man im Leben fest, ja, das ist ja alles schlüssig und das passt. Dazu schreibt Albert, Seite 53. Der Versuch, sich auf solche Weise unangreifbare Voraussetzungen für die eigene Beweisführung zu schaffen, scheitert aber schon daran, dass Erfahrungen stets Deutungen involvieren, die keineswegs sakrosankt sein können. Dass man im Vollzuge die Begründetheit irgendeiner Annahme oder Einstellung erfährt, bedeutet nichts anderes, als dass man ein bestimmtes Vollzugserlebnis auf diese Weise interpretiert. Und diese Interpretation mag dem Erlebenden noch so gewiss sein. Wer eine solche Gewissheit als Indiz echter Geltung im objektiven Sinne behandeln möchte, wie das Küng in diesem Fall tut, der unterscheidet sich in diesem wesentlichen Punkte in keiner Weise mehr von den Verfechtern klassisch-rationalistischer Positionen. Auch sie haben in Bezug auf den jeweils von ihnen bevorzugten archimedischen Punkt der Erkenntnis so etwas wie innere Rationalität in Anspruch genommen. Gerade gegen solche Ansprüche richtet sich die Kritik des kritischen Rationalismus an der klassischen Auffassung. Also, das ist ein Zugang, der bei Albert durchfällt. In Alberts Buch »Das Elend der Theologie« gibt es dann einen großen zweiten Teil, der die schöne Überschrift trägt »Ein Schleichweg zu Gott, die Vernunft im Dienste menschlicher Wünsche«. Da werden nun unterschiedliche Aspekte abgehandelt. Insbesondere weist Albert darauf hin, dass es bei Küng immer wieder eine Beweislastverschiebung gibt, so als ob der Atheist begründen müsste, warum ein theologischer Zugang, warum Annahmen des Gläubigen haltlos sind. Müsste es nicht vielmehr umgekehrt sein? Trägt nicht der, der die Beweislast, der etwas behauptet? Und ein wesentliches Argument von Hans Albert ist der Hinweis auf einen Alternativradikalismus, den es in Küngs Argumentation gibt, der ja immer die existenzielle Entscheidung betont und der immer sagt, ja, also entweder gehst du sozusagen mit Gott oder du bist in der Gefahr des Nihilismus. Und diese beiden Optionen, die werden halt jeweils überzeichnet, sodass man meint, wenn man das eine nicht will, dann müsse man unbedingt das andere hundertprozentig kaufen. Und so ist es ja nicht. Es kann ja Mittelwege geben, es kann ja differenzierte Betrachtungen geben, man kann einzelne Teilargumente gewichten und beurteilen. Und man sollte jedenfalls nicht darauf hereinfallen, dass einem ein globaler Alternativradikalismus angeboten wird. Außerdem kritisiert Albert diverse begriffliche Unklarheiten und ja, nimmt natürlich, wie das seine Art ist, eine logische Analyse der jeweiligen Argumentationen im Detail vor. Ich kann das jetzt nicht alles im Detail wiedergeben. Ich erwähne nur ein schönes Zitat, das Hans Albert im zweiten Teil seines Buches voranstellt, von Bertrand Russell. Das lautet, die Methode, das zu postulieren, was man braucht, hat viele Vorteile. Es sind dieselben wie die Vorteile des Diebstahls gegenüber der ehrlichen Arbeit. Zitat Ende. Der dritte Teil von Alberts Buch heißt zur heutigen Problemsituation, das Gottesproblem und die Fehlbarkeit der Vernunft. Da setzt er sich unter anderem mit der Rolle der Kirche und ihren Würdenträgern auseinander. Und das ist ja ein Problemkontext, der nicht etwa obsolet geworden ist. Hans Albert schreibt auf Seite 207, also über die Wirkungen dieser Auseinandersetzungen, dieser Verschiebungen im akzeptierten Weltbild. Diese Wirkungen sind für sie äußerst schwer zu verdauen, weil in ihnen zum Ausdruck kommt, dass von einem gemeinsamen Glauben auch in ihrem Bereich schwerlich noch die Rede sein kann. Besteht man also weiter darauf, die Identität einer christlichen Kirche durch einen solchen Glauben zu bestimmen, dann scheint hier eine Identitätskrise unvermeidlich zu sein. Wenn man sie vermeiden will, dann muss man offenbar die Glaubensanforderungen herabsetzen, die für Amtsträger der Kirche als selbstverständlich gelten und überhaupt dem rechten Glauben weniger Gewicht beimessen, als das bislang der Fall war. Das ist vor allem auch deshalb erforderlich, weil man keineswegs damit rechnen kann, dass die Eigenschaften, die jemanden für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Kirche prädestinieren, an bestimmte Glaubensvorstellungen gebunden sind. Es ist vielmehr anzunehmen, dass ein praktisch-ethischer Humanismus, wie er durch Albert Schweitzer vertreten wurde und wie er auch in seiner Lebensführung zum Ausdruck gekommen ist, sich bei Leuten, die den Beruf eines Pfarrers ergreifen möchten, mindestens ebenso günstig auswirken würde, wie der Glaube an bestimmte Vorstellungen über Gott, seinen Sohn und gewisse historische Ereignisse, die vor etwa 2000 Jahren stattgefunden haben. Soweit dieses Zitat. Ja, das Problem etwa bei der Priestergewinnung in der katholischen Kirche ist ja seither offensichtlich geworden. Und bei der Werbung für den praktisch-ethischen Humanismus, der hier erwähnt wird, kann ich Albert nur zustimmen. Sein Buch Das Elend der Theologie ist 2005 nochmal nachgedruckt worden, eine erweiterte zweite Auflage im Alibri Verlag. Eine übergeordnete Problemlage, unabhängig von diesen Detailargumenten bis heute, ist natürlich, dass eben diese strikte Rationalität, mit der Albert theologische Vorschläge beurteilt, wahrscheinlich mit der Gestimmtheit der Gläubigen nicht so recht zusammengeht. Also ihm geht es ja um die Haltbarkeit gedanklicher Voraussetzungen. Und das wird durch begriffliche und logische Analysen dann geprüft. Das heißt, es geht um die intellektuelle Stringenz. Aber was wahrscheinlich viele anspricht, ist eher eine intellektuelle Atmosphäre, wie sie Hans Küng ja verbreiten konnte, wo also viele Bildungsanklänge dabei sind und so weiter und wo dann die strikte logische Analyse oft gar nicht verfolgt wird. Naja, damit müssen wir umgehen. Rationale Maßstäbe sind einzufordern. Man kann sie nicht einfach aufgeben. Dass man sie nicht aufgeben kann, dafür bleibt Hans Albert ein Mahner. Ich will als zweiten Text an einen Aufsatz von Hans Albert erinnern, mit dem Titel »Zur Kritik der reinen Religion über die Möglichkeit der Religionskritik nach der Aufklärung«. Der ist ursprünglich 1989 veröffentlicht worden, also 10 Jahre nach seinem Buch »Das Elend der Theologie«, in einem Sammelband mit dem Titel »Aufklärungsperspektiven«, herausgegeben von Kurt Salamun. Und dieser Aufsatz ist dann aber nochmal nachgedruckt worden im Hans-Albert-Lesebuch »Ausgewählte Texte«, das ist bei Moor Siebeck im Jahr 2001 erschienen. Reine Religion steht da im Titel. Was soll das sein? Nun, reine Religion, das führt Hans Albert als Begriff ein für ein Religionskonzept, das ursprünglich von dem evangelischen Theologen Friedrich Schleiermacher vertreten wurde. Schleiermacher ist ja bekannt geworden durch seine Schrift von 1799 über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Und diese Schrift, naja, das war auch damals schon eine Reaktion auf die Herausforderungen der Aufklärungsphilosophie. Und der Grundgedanke ist, dass die Religion quasi eine eigene Domäne darstellt, dass man Religion von diversen Bezügen, historischen Bezügen, wissenschaftlichen Weltbezügen, moralischen Bezügen und so weiter freihalten kann, reinigen kann. Dann kommt man zur reinen Religion, das wofür nur die Religion zuständig ist, und das ist dann eben immun gegen naturwissenschaftliche, aber auch gegen moralphilosophische Einwände. Und wichtige Begriffe dabei sind das Gefühl für das Unendliche, das in der Religion eben zum Ausdruck kommt, oder dann bei Schleiermacher später auch das Gefühl für die schlechthinige Abhängigkeit. Darin liegt eine Romantisierung des Religionsbegriffs. Es geht nun also ums Gefühl, und man meint, naja, dann ist es ja eben nicht kritisierbar. Nun war das zwar auch innerhalb der evangelischen Theologie nicht unumstritten. Es hatte eine große Wirkung, aber es gab immer auch Kritiker, etwa im Rahmen einer Neo-Orthodoxie. Aber ja, es steckt eine Frage dahinter, die auch bis heute weiter wirkt, nämlich: Was ist eigentlich der ureigene Kompetenzbereich der Theologie? Also man hört ja oft, dass das ein schiedliches, friedliches Nebeneinander sein könne und dass man da gar keinen Konflikt herbeireden muss. weil ja die Religion sich um was ganz anderes dreht als der wissenschaftliche Weltzugang und so weiter. Dagegen argumentiert Hans Albert, so einfach geht das nicht, denn etwa wenn man von schlechthinischer Abhängigkeit redet, dann ist man ja abhängig von etwas Realem, da gibt es ja einen Realbezug. Und die entsprechenden Phänomene und Abhängigkeiten in der Welt sind selbstverständlich erforschbar und das unterliegt natürlich einem wissenschaftlichen Zugriff. Da kann man nicht einfach sagen, es gibt keine Schnittmenge. Und was außerdem ärgerlich ist, und auch das wirkt ja im Zeitgeist nach bis heute, ist, dass Kritik gewissermaßen als unangemessen abgetan wird, weil die Wahrheitsfrage gar nicht mehr gestellt wird. Also die verschwindet sozusagen. Ja, es wird entweder stillschweigend vorausgesetzt oder subjektiviert oder versteckt oder jedenfalls irgendwie als irrelevant betrachtet. Und dazu hat Albert eine Zeitdiagnose geschrieben, aus der ich zitieren will, im Hans-Albert-Lesebuch, Seite 343. Nämlich, er stellt fest, eine bemerkenswerte Tendenz, sich religiösen Auffassungen gegenüber zurückzuhalten, die ganz im Gegensatz zur Haltung früherer Philosophen steht. Religionskritik gilt als unfein oder überholt, nachdem die christliche Religion sich mit der Aufklärung weitgehend arrangiert zu haben scheint und ihre Theologen die Religionskritik von Feuerbach, Marx, Nietzsche und Freud vielfach sogar wohlwollend zur Kenntnis genommen und auf ihre Weise verarbeitet haben. Diese Zurückhaltung scheint mir vor allem auch damit zusammenzuhängen, dass sich im philosophischen Denken selbst Entwicklungen vollzogen haben, und zwar sowohl im hermeneutischen Denken im Gefolge der Philosophie Martin Heideggers, als auch im analytischen Denken im Anschluss an die Philosophie Ludwig Wittgensteins, die der Rehabilitierung religiöser Anschauungen förderlich sind. Der Kritizismus, der zu Anfang des Jahrhunderts dominierte, er meint das 20. Jahrhundert, ist seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer mehr der Skepsis gewichen und hat schließlich jener Art des Relativismus Platz gemacht, die Karl Popper treffend mit dem Ausdruck Mythos des Rahmens charakterisiert hat. Ob man nun Sprachspiele, Paradigmen, Diskurse oder Traditionen kultiviert, die wegen ihrer angeblichen Inkommensurabilität bestenfalls interner Kritik unterliegen, die Tendenz scheint jedenfalls dahin zu gehen, der Kritik unüberschreitbare Schranken zu setzen. Es braucht kaum betont zu werden, dass auch die Idee einer reinen Religion unter diesen Umständen bessere Chancen hat, unangefochten zu bleiben. Soweit also diese Albertsche Zeitdiagnose. Er setzt sich dann insbesondere mit einem Buch des konservativen Kulturphilosophen Hermann Lübbe auseinander, Religion nach der Aufklärung, das war 1986 erschienen. Das enthält auch viele kluge Bemerkungen zum Umgang mit Religion, aber der Zugang ist stets pragmatisch. Er ist eben nie wahrheitsbezogen und fällt damit genau in diese Albertsche Diagnose hinein. Lübbe pflegt eine funktionale Betrachtung religiöser Praxis. Es geht ihm um den Umgang mit Unverfügbarem und letztlich um Kontingenzbewältigung. Also wie können wir als Menschen im Leben damit umgehen, dass immer alles auch anders sein könnte und dass wir gar nicht wissen, warum wir in die Situation gestellt sind, in der wir sind und so weiter. Und die Wahrheitsfrage wird aber gar nicht gestellt. Albert weist darauf hin, dass solche Betrachtungen und auch das Tröstende der Religion, gerade wenn es funktionieren soll, kognitive Voraussetzungen hat. Also Annahmen metaphysischen Charakters, diese Annahmen muss man schon teilen. Das muss man eben wirklich glauben. Wenn man das nicht glaubt, dann funktioniert auch der Trost nicht. Und Albert schreibt dazu, auch wer sich mit der lübbeschen Definition der Religion zufrieden geben wollte, müsste also zumindest die Frage stellen, inwieweit die Rituale der Kontingenzbewältigung, die uns in seinem Buche immer wieder eindrucksvoll vorgeführt werden, Bitt- und Dankgottesdienste und andere Veranstaltungen, an Annahmen kognitiven Charakters gebunden zu sein pflegen, ohne die sie für den Gläubigen selbst ihren Sinn verlieren würden. Das Ritual ist an den Glauben gebunden. Und der Glaube selbst involviert üblicherweise Annahmen über die Existenz numinoser Wesenheiten und ihre Wirkungsmöglichkeiten, die nicht schon deshalb als realitätsgerecht angesehen werden können, weil sie die Kontingenzbewältigung durch die betreffenden Rituale ermöglichen. Nur wer eine instrumentalistische Deutung solcher Annahmen vertreten wollte, könnte sich allenfalls mit einer solchen These einverstanden erklären, wobei allerdings Realitätsadäquanz als Effizienz zu deuten wäre. Aber gerade der Gläubige kann eine solche Deutung nicht anerkennen. Für ihn ist das Fürwahrhalten der betreffenden Annahmen eine notwendige Bedingung für die Angemessenheit der betreffenden Rituale. Wenn er zu der Überzeugung kommen würde, dass nach unserem Stande der Erkenntnis schwerwiegende Einwände gegen diese Annahmen zu erheben sind, dann würde sich für ihn etwas Wesentliches ändern. Und zwar gerade auch im Hinblick auf die Kultur des Umgangs mit dem Unverfügbaren, die ihm früher als selbstverständlich erschienen war. Also, das Argument lautet zusammengefasst: Wenn der Glaube an die Wahrheit der Voraussetzungen verloren geht, dann erfüllt auch die religiöse Praxis ihren Zweck nicht mehr. Ich will ein weiteres Büchlein von Hans Albert erwähnen, mit dem Titel Josef Ratzingers Rettung des Christentums, Beschränkungen des Vernunftgebrauchs im Dienste des Glaubens. Erschienen im Alibri Verlag im Jahr 2008. Da war Josef Ratzinger Papst gewesen, längst, seit 3 Jahren schon, Benedikt XVI. Und hat natürlich entsprechende mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und da hat sich Hans Albert mit seiner Theologie auseinandergesetzt und hat zurückgeblickt auf eine Buchveröffentlichung von Ratzinger, Einführung in das Christentum, Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis, also Erläuterungen zentraler Glaubensinhalte. Das war 1968 schon erschienen und im Jahr 2000 dann als Neuausgabe herausgekommen. Und da geht es eben um die theologischen Positionen Josef Ratzingers. Da geht es nicht darum, wie er den Missbrauchsskandal gemanagt hat oder so, sondern tatsächlich sein Wirken als Theologe. Und da sieht Albert, das ist der gesamte Kontext, 2 verschiedene Wege des religiösen Denkens seit der Aufklärung. Über den ersten Weg haben wir vorhin geredet. Das würde heißen, möglichst eine Ablösung von der Metaphysik, also sozusagen entweder der Religion eine eigene Domäne zuweisen oder es mit vernünftigen Argumenten einholbar machen oder so. Dafür steht ja Schleiermacher oder auch Hermann Lübbe oder in anderer Weise auch Rudolf Bultmann, der die Entmythologisierung vornehmen wollte. Also das ist gewissermaßen ein Zurückschrauben oder ein Einhegen und damit vermeintliches Absichern der Ansprüche der Religion. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, den Geltungsanspruch der Wissenschaft zu beschränken und der Wissenschaft zu unterschieben, dass sie letztlich nur Oberflächliches liefern kann, dass sie sozusagen nur Positivismus betreibt und ihr eine Tiefendimension verborgen bleibt. Das ist ein Weg, bei dem er Josef Ratzinger einordnet und auf dem er ihn unterwegs sieht. Ratzinger kann sich da, meint er, ein Stück weit berufen auf den Wissenschaftsphilosophen Pierre Duhem, der die Wissenschaft auch eher positivistisch gesehen hat. Und ja, es läuft aber darauf hinaus, dass Ratzinger als Theologe eine spiritualistische Metaphysik verteidigt. Und die wird natürlich kritisiert von Albert. Also da gibt es viele Begrifflichkeiten, deren Zusammenhänge auch unklar sind und wo dann Albert nach dem Realbezug fragt und nach Belegen fragt. Was Albert besonders ärgert, nachvollziehbarerweise, ist, dass Ratzinger das Theodizee-Problem umschifft. Ein zentrales Problem, wie Allmacht und Allgüte Gottes sich mit dem Leid in der Welt denn vertragen würde. Das kommt bei Ratzinger eigentlich nur als Mahnung vor, dass der Mensch eben die Begrenztheit seiner Einsichten akzeptieren muss und dass man nicht vorschnell das Leid in der Welt gegen die Existenz Gottes ins Feld führen soll und so weiter. Aber argumentativ steckt da eben nichts drin. Das spießt Albert auf. Und ja, vielleicht zur Grundposition Ratzingers, um das nochmal zu erläutern. Da spielt die geistige Sphäre eine große Rolle, sozusagen die Tiefendimension, die uns in der Strukturiertheit des Kosmos entgegentritt. Wo man also ja die Gesetze mathematisch formulieren kann, aber Albert gibt das wieder auf Seite 43 über Ratzinger. Seine Betrachtungen zum Gottesproblem fasst Ratzinger in folgender Weise zusammen. Welt sei, meint er, objektiver Geist. Sie begegne uns in einer geistigen Struktur, biete sich also unserem Geist als nachdenkbar und verstehbar an. Der Gottesglaube drücke die Überzeugung aus, dass objektiver Geist Ergebnis subjektiven Geistes sei und überhaupt nur als dessen Deklinationsform bestehen könne, dass, anders ausgedrückt, Gedachtsein nicht ohne Denken möglich sei. Soweit diese Wiedergabe. Und mit dem subjektiven Geist, da ist gewissermaßen das Denken Gottes gemeint. Ne? Also der Kosmos ist strukturiert, weil gedacht. Und wer hat ihn gedacht? Gott. So ist das bei Ratzinger. Ja, und dieser Ratzingersche Text, der hangelt sich ja am Glaubensbekenntnis entlang. Auch die Dreieinigkeit wird dann begründet, von Albert kritisiert. Die Stellung Jesu im Heilsgeschehen wird erläutert, von Albert kritisiert. Ratzinger hat ja auch ein Buch über Jesus von Nazareth mehrteilig geschrieben und damals war der erste Teil 2007 schon erschienen. Also, Albert schreckte auch vor der Theologie eines Papstes nicht zurück. Wen wundert's? Ja, dann bemerkenswert in diesem Büchlein von Hans Albert ist vielleicht noch ein Bezug auf Jürgen Habermas. Habermas hatte damals das nachmetaphysische Denken aufgerufen und hat Aufsehen erregt durch eine Art von Verständigung mit der Theologie, indem er nämlich eingefordert hat, dass die säkulare Gesellschaft das Erbe religiöser Traditionen versuchen muss, in allgemeinverständliche säkulare Sprache zu übersetzen und dass sich daran auch Nicht-Religiöse beteiligen sollten. Das sieht Albert natürlich ganz anders und er äußert sich sehr deutlich gegen Habermas, Seite 102. Man kann dem Verfechter des nachmetaphysischen Denkens daher mit einigem Recht eine willkürliche Einschränkung des Vernunftgebrauchs bescheinigen, wie sie im philosophischen Denken jedenfalls ungewöhnlich ist. Sie mag durchaus in pragmatischer Absicht erfolgt sein, wie vieles, was wir von diesem Denker gewohnt sind. Sie dient vielleicht der Befriedigung durchaus verständlicher menschlicher Bedürfnisse, aber sie steht nicht im Einklang mit einem kritischen Denken, das auf die Lösung zentraler philosophischer Probleme gerichtet ist. Gegen einen kritischen Realismus, der die Resultate der Wissenschaften als Beiträge zur Erfassung wirklicher Zusammenhänge deutet und sie zur Kritik überlieferter Wissensformen und zur Verbesserung unseres Weltbildes verwertet, ist bei Habermas, wie schon bisher, kein schlüssiges Argument zu finden. Er verzichtet in seiner Philosophie ohne jede Not auf eine zentrale philosophische Aufgabe und glaubt damit, einem Konflikt zwischen Wissenschaft und Religion aus dem Wege gehen zu können, der sich legitimerweise daraus ergeben kann, dass die Erkenntnisansprüche, die in beiden Bereichen erhoben werden, einander widersprechen können. Und weiter. Wer sich nicht bereit findet, die willkürlichen Grenzziehungen und die damit verbundenen Kompetenzregelungen zu honorieren, die uns von theologischer Seite und von einem philosophischen Ansatz zugemutet werden, also er meint Habermas, der einer pragmatisch motivierten Beschränkung des Vernunftgebrauchs das Wort redet, darf, so meine ich, die Konsequenz ziehen, dass die Religionskritik der Aufklärung keineswegs überholt ist. Nur eine korrupte Hermeneutik, also eine Konzeption, die die Suche nach Wahrheit dem Streben nach Konsens opfert, konnte einen anderen Eindruck erwecken. Dass Habermas sich den Theologen, die eine solche Hermeneutik praktizieren, nun zugesellt hat, wird niemanden überraschen, der die Dominanz des Konsensmotivs in seinem Denken zur Kenntnis genommen hat. Er hat sich, so darf man wohl sagen, nach einer langen Entwicklung, die mit einer hermeneutischen Umdeutung des Marxismus und mit einer Betonung des Anspruchs auf Aufklärung begann, nun dazu bereit gefunden, der Aufklärung buchstäblich in den Rücken zu fallen. Soweit dieses Zitat, das an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig lässt. Ja, ich denke, man sieht, dass kritischer Rationalismus und kritische Theorie der Frankfurter Schule einfach im Denkstil unvereinbar sind und das hat sich eben gezeigt bis ins hohe Alter. Ja, und als letztes will ich noch ein Büchlein von Hans Albert erwähnen, sein letztes tatsächlich, mit dem Titel »Zur Analyse und Kritik der Religionen«, erschienen auch bei Alibri im Jahr 2017. Da war Hans Albert 96 Jahre alt. Das enthält nochmal 23 Kapitel, über 200 Fußnoten und klopft eigentlich alle Themen überblicksartig nochmal ab. Das Christentum, das Theodizee-Problem, Gottesbeweise, religiösen Pragmatismus, Atheismus, Ethik und Wissenschaft, aber auch die Entmythologisierungsdebatte und das Realismusproblem, Kosmologie. Also nochmal recht reichhaltig, zusammenfassend, natürlich mit Bezug zur älteren Literatur. Und das letzte Kapitel heißt Die Religion und die Frage nach dem Glück. Daraus will ich den Schluss dieses Büchleins vorlesen. Das sind wahrscheinlich die letzten Zeilen, die Hans Albert mit Religionsbezug veröffentlicht hat. Er schreibt, ich glaube jedenfalls, dass man ohne den Glauben an einen Gott im Leben glücklich werden kann und bin damit bisher zufrieden. Um ein vernünftiges Leben zu führen, braucht man jedenfalls weder einen Gott noch den Glauben an einen Gott. Banulf Kanitscheider hat darauf hingewiesen, wie wichtig eine Ethik dafür ist, die die positive Bedeutung des Glücks für die praktische Lebensführung akzentuiert. Ein rationaler Hedonismus. Soweit Hans Albert. Ja, es kann Spaß machen, Hans Alberts vielfältigen Schlagabtausch mit theologischen Positionen nachzulesen, so wie es Hans Albert Spaß gemacht hat, diesen Schlagabtausch bis zum Schluss fortzuführen. Hier mündet zähe Kritik in heitere Gelassenheit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.